Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel, guten Abend. Es braucht ein Umdenken an den Theatern. Das fordern Theatermusikerinnen und Theatermusiker heute in einem offenen Brief. Sie wünschen sich bessere Bezahlung und mehr Wertschätzung für ihre Arbeit. In Kultur heute hören Sie gleich ein Interview mit einem der Initiatoren dieses offenen Briefs. Außerdem geht es um eine lange vergessene Barockmalerin, die jetzt wiederentdeckt wird, und um das palästinensische Kino in Zeiten des Gazakriegs. Die Musik in der Hauptrolle als wichtiger oder vielleicht sogar wichtigster Bestandteil einer Theaterinszenierung. Das gibt es mittlerweile häufiger, zum Beispiel in diesem Sommer bei der Eröffnung der Ruhrtriennale.
Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew.
Eine Big Band mitten auf der Theaterbühne, die fast das ganze Stück überspielt. Dazu der Schauspieler Lars Eidinger, der Songs von Frank Sinatra singt. Und nicht nur bei der Ruhrtriennale, auch insgesamt ist die Musik aus dem Theater nicht mehr wegzudenken. Soundinstallationen, Livegesang auf der Bühne oder abendfüllende Orchesterwerke, all das gehört im Theater heute selbstverständlich dazu. In der Wahrnehmung vieler Intendanten spiele die Theatermusik aber weiterhin nur eine Nebenrolle. Das kritisieren jetzt über 150 Theaterschaffende in einem offenen Brief. Fiete Wachholz ist freischaffender Theatermusiker und einer der Initiatoren des offenen Briefs. Ihn habe ich vorhin gefragt, wie äußert sich diese aus Ihrer Sicht mangelnde Wertschätzung?
Ja, das ist für uns immer ein großes Problem, sobald wir in die Verhandlungen mit den Theatern gehen. Da spüren wir, dass es eine ganz starke, verwurzelte Hierarchie gibt. Die beginnt bei der Regie, geht dann über Bühne und Kostüme immer weiter nach unten. Und das ist tatsächlich auch monetär so unterlegt. Das heißt, alles, was nach Kostümen kommt, wird im Theater oft extra behandelt. Das trifft sowohl uns als TheatermusikerInnen, aber auch VideodesignerInnen, TänzerInnen, ChoreografInnen. Wir sind da sozusagen immer die letzte Kette im Glied und sind da auch immer groß benachteiligt. Und dagegen gehen wir vor.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, geht es Ihnen vor allem um die Bezahlung, also um die Honorare, die Gagen. Die sind Ihnen zu niedrig?
Darum geht es uns auf jeden Fall auch. Wir sind aber sehr stark daran interessiert, überhaupt erstmal in das Gespräch mit den Theatern zu kommen, um zu sagen, diese Hierarchisierung von, es gibt einen Text auf der Bühne und das ist das Zentrum der Kunst, das ist alles, worum es an diesem Abenden geht. Das sehen wir auch in der Kulturkritik und im Kulturjournalismus. Das ist das Einzige, was behandelt wird und einen großen Fokus bekommen soll. Und alles andere kommt nur dazu. Das sehen wir einfach nicht mehr als zeitgemäß an und sagen ganz klar, das muss sich ändern. Einen Theaterabend machen heute viel mehr Elemente aus. Es entsteht ein viel größeres Gesamtkunstwerk und das gilt es zu würdigen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Ihr Brief richtet sich an die Intendanten, aber zum Beispiel auch an Journalistinnen und Theaterkritiker, also auch an uns, die wir hier in Kultur heute eigentlich fast jeden Tag über Theater berichten. Was genau wünschen Sie sich von uns?
Diese Hierarchisierung, von der ich gerade gesprochen habe, die können wir auch ganz stark immer in diesen Berichten, Kritiken über Theaterabende auch so genau nachverfolgen. Es ist natürlich ganz wunderbar, dass fantastische Schauspieler und Schauspielerinnen da besonders hervorgehoben werden. Und dann wird die Luft aber ganz schnell immer dünner. Ja? Wir erleben es ganz oft, dass wir, wenn wir 2, 3, manchmal 4 Monate unser Herz und unsere Leidenschaft in diese Kunst gelegt haben und ein großes Werk abliefern, dass wir nicht mal erwähnt werden. Und damit kommen wir nicht vor. Wer nicht erwähnt wird, kommt einfach nicht vor.
Sie kritisieren auch, dass es bei den großen Theaterpreisen in der Regel keine Kategorie für Theatermusik gäbe. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt beim Faust, wichtiger deutscher Theaterpreis. Da gibt es mittlerweile immerhin die Kategorie Medien und in die fallen zum Beispiel auch Sounddesign und Bühnenmusiken. Sowas reicht Ihnen aber noch nicht?
Das ist ein guter Anfang und wir sind auch sehr froh darüber, dass es diesen Preis gibt. Wir würden aber auch sagen, was zum Beispiel im Bereich der Videokunst angeht, verdient einen eigenen Preis. Was im Bereich der Theatermusik angeht, das verdient einen eigenen Preis. Die Kunstwerke haben sich vergrößert und deshalb braucht es da mehr als eine Gruppe, in der quasi alle Medien mal so schnell abgehandelt werden.
Also so ein bisschen komplexer geworden. Wie bei den Filmpreisen, wo es ja immer ganz selbstverständlich auch eine Kategorie für Filmmusik gibt.
Da gibt es eine Kategorie für Filmmusik und da gibt es dann sogar noch eine Kategorie für Sounddesign. Da ist sozusagen das Bewusstsein dafür, wie komplex dieser Bereich ist, ist zum Beispiel im Film ist die da. Und wir treten jetzt natürlich dafür ein, dass auch die im Theater Wertschätzung erfährt und eine Anerkennung.
Gibt es denn Best-Practice-Beispiele, also Theater oder Festivals, die die Musik und die Musikerinnen und Musiker so wertschätzen, wie sie sich das wünschen?
Das ist total toll. Da kann ich tatsächlich jetzt auf das Feedback zurückgreifen, das wir heute schon erhalten haben. Es haben sich Theater jetzt schon auf unseren offenen Brief gemeldet. Mhm. Zum Beispiel das Stadttheater Gießen, das uns geschrieben hat. Wir sehen das ganz genauso. Wir arbeiten da aber dran und sind zum Beispiel auch kreativ, ja, wenn sie eben sagen, unsere Budgets sind nicht unendlich, aber wir wollen trotzdem, dass ihr hier mit einem anständigen Gehalt nach Hause geht. Wir bieten euch an, dass ihr ein Konzert noch geben könnt, wo ihr zum Beispiel schon eure Musik des Abends präsentieren könnt. Das ist zum Beispiel ein super Beispiel, wie auch kleine Theater schon kreativ versuchen, diesen Problemen entgegenzugehen, ja, und mit Kunst zu antworten, was natürlich fantastisch ist.
Das sagt der Theatermusiker Fiete Wachholz. Gemeinsam mit Kollegen fordert er in einem offenen Brief mehr Wertschätzung für die Theatermusik. Theater ohne Musik, auch sowas soll es aber noch geben, zum Beispiel gerade erst gestern Abend in Stuttgart. Dort wurde ein Stück gezeigt, das im Untertitel zwar als Oratorium bezeichnet wird, in der Stuttgarter Inszenierung aber komplett ohne Musik auskommt. Das Stück Die Ermittlung von Peter Weiß gehört heute zur deutschen Erinnerungskultur, denn es geht in diesem Stück um den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess. Es basiert auf den Gerichtsprotokollen von damals. Uraufgeführt wurde das Stück vor 60 Jahren. Jetzt hat Regisseur Burkhard Kosminski es neu inszeniert, allerdings nicht für die Theaterbühne, sondern im baden-württembergischen Landtag. Christian Gampert berichtet von der Premiere.
Dieser Abend ist ein Problem, politisch und inszenatorisch. Politisch, weil der Spielort, der baden-württembergische Landtag, den Text für durchschaubare Bedürfnisse vereinnahmt. Inszenatorisch, weil nicht viel zu spielen, sondern nur etwas mitzuteilen ist. Die verdichteten Protokolle des Frankfurter Auschwitz-Prozesses enthalten Details und Grausamkeiten aller Art. Hilflos und wie betäubt sitzt das Publikum auf den Stuttgarter Abgeordnetenbänken. Theater aber ist kein Betäubungsmittel, sondern sinnliche Performance und sollte möglicherweise auch zum Denken anregen. Das tut es hier nicht. Peter Weiß' Oratorium in 11 Gesängen ist gar kein Theaterstück, sondern das dokumentarische Nachstellen eines Gerichtsverfahrens. Der Versuch, das Unglaubliche, das systematische Töten vorzuführen, den Sadismus der Täter, die Perfidie der Verteidiger, die Leiden der Opfer.
Wie sah die Maschine aus?
Es war ein Gestell, daran wurden sie gehängt. Wir hörten die Schläge und das Schreien. Nach einer Stunde oder auch nach mehreren Stunden wurden sie herausgetragen. Sie waren nicht mehr zu erkennen.
Lebten sie noch?
Wer danach nicht tot war, konnte die nächsten Stunden kaum überleben.
Vor 60 Jahren, als es uraufgeführt wurde, traf das Stück auf eine verstockte, von Tätern durchsetzte Nachkriegsgesellschaft, die nun anhören musste, was sie nicht hören wollte. Da war das Stück groß. Heute taugt es als komprimiertes Material fürs stille oder laute, private oder öffentliche Lesen. Und viele tun das ja auch, die sich erinnern wollen. Der Text hat aber keine eigene theatrale Qualität. Und der Regisseur Burkhard Kosminski trägt dem Rechnung, indem er den Schauspielern jede Emotion versagt und sie mit sachlichster Nüchternheit spielen lässt. Einerseits ist das richtig, weil man Berichte von Selektionen an der Rampe oder Einzelheiten des Vergasungsvorgangs nicht schauspielerisch aufblasen kann. Der Text ist auch so schwer auszuhalten. Andererseits stellt sich mit dieser Zurückhaltung etwas säuerlich Weihevolles ein, die sakrale Atmosphäre von politischen Gedenkveranstaltungen. Dieser Widerspruch ist nicht aufzulösen. In Stuttgart hatte die Landtagspräsidentin Muhterem Aras von den Grünen schon vor der Vorstellung das Wort ergriffen. Sie begrüßte die Gäste aus der Politik, darunter auch eine Landtagsabgeordnete der AfD, verwies auf Demokratie und Grundgesetz und darauf, dass sich die narzisstische Barbarei nicht wiederholen dürfe. Man müsse die Demokratie verteidigen, unter anderem mit Angeboten zur politischen Bildung.
Und ich bin sehr froh und dankbar, dass bei allen politischen Differenzen, die es sonst zwischen den Fraktionen Grüne, CDU, SPD und FDP gibt, Hier stehen sie wie eine Eins zusammen.
Ein Einvernehmen mit der Alternative für Deutschland besteht in dieser Frage offenbar nicht. Wir haben also, auch das gehört zu diesem Theaterabend, hier die Guten, die der Erinnerungskultur verpflichtet sind, dort die Bösen, die sich verweigern. Es liegt der unangenehme Hauch von Selbstgerechtigkeit über der Veranstaltung. Aber in Wahrheit sind die Grenzen zwischen Gut und Böse im Theater so fließend wie im politischen Leben auch. Regisseur Kosminski hat dieses Problem der Grenzverwischung im Grunde erkannt. In seiner Inszenierung ließ er viele Schauspieler sowohl Täter als auch Opfer spielen. Denn auch Peter Weiß berichtet in seinem Text von Konflikten und Grausamkeiten unter den KZ-Gefangenen und über den Zufall, der oft darüber entscheidet, auf welcher Seite man steht, ob man Opfer oder Täter ist. Das Theater will natürlich auf der richtigen Seite sein. Solange man nur mit Betroffenheit arbeitet, ist das einfach. Eine politische Auseinandersetzung mit heutigen Faschismen aller Art wäre viel schwieriger. Dazu müsste man auf einer Bühne wirkliches Theater spielen, statt nur die Heilige Messe zu lesen. Im Landtag könnte derweil dann argumentiert werden, auch mit der AfD.
Meint Christian Gampert. Die Ermittlung von Peter Weiß neu inszeniert im baden-württembergischen Landtag in Stuttgart. Über 150 Mitgliedstaaten der UNO haben Palästina mittlerweile als eigenständigen Staat anerkannt, darunter seit kurzem auch Länder wie Frankreich, Großbritannien und Kanada. In Deutschland wird weiter heftig darüber gestritten und auch die USA sehen in ihrem Friedensplan für den Gazastreifen vorerst keinen palästinensischen Staat vor. Dafür müssten erst noch eine ganze Reihe an Bedingungen erfüllt werden, heißt es in Donald Trumps 20-Punkte-Plan. Gibt es trotzdem so etwas wie eine nationale Identität in den palästinensischen Gebieten? Und welche Rolle spielt die Kultur für diese Identität? Das fragt unser Filmexperte Christian Berndt mit Blick auf das palästinensische Kino, das heute international Erfolge feiert.
Gehen wir lieber nach Hause.
Wieso? Hast du Schiss?
Als der junge Nur 1988 in eine Demonstration gerät und schwer verletzt wird, beginnt seine Mutter ihm die verdrängte Familiengeschichte anzuvertrauen. Im Schatten des Orangenbaums erzählt vom Schicksal einer palästinensischen Familie seit 1948. Der Spielfilm wird auf internationalen Festivals gefeiert, geht für Jordanien ins Oscar-Rennen und kommt im November auch in deutsche Kinos. Gedreht hat die Familiensaga eine palästinensisch-amerikanische Regisseurin und sie steht beispielhaft für den internationalen Erfolg des palästinensischen Kinos, meint die palästinensische Produzentin und Filmemacherin May O'Day.
It's a unique setup in Palestine. We have very, very successful films.
Es gibt gerade viele erfolgreiche palästinensische Filme, so O'Day, und das, obwohl es im Westjordanland weder staatliche Filmförderung noch eine Filmindustrie gibt. Palästinensische Filme brauchen internationale Co-Produzenten. Bei Im Schatten des Orangenbaums ist deutsches Geld mit dabei.
It's a strong voice. We have a lot of story to tell.
Der palästinensische Film hat eine starke Stimme, weil er so viel zu erzählen hat, sagt O'Day, von einem sehr komplexen Land, von Resilienz und Widerstand. Vom Nahostkonflikt war das palästinensische Kino nie zu trennen. Es entstand in den 60er Jahren auf Initiative der PLO im Exil. Kino sollte die nationale Identität fördern. Von den propagandistischen Vorgaben der PLO emanzipierte sich der palästinensische Film in den 80er Jahren. Regisseure wie Michel Chlefi zeigten auch kritische Sichtweisen auf die palästinensische Gesellschaft. Obwohl bis heute viele palästinensische Filmschaffende in der Diaspora leben, gibt es doch etwas, was den palästinensischen Film eint, meint O'Day.
The nostalgia about the place, the hope, I always find it in the Palestinian film, and the bitter comedy.
Nostalgie, Hoffnung und bittere Komik sind typisch für den palästinensischen Film, meint O'Day. Denn das Leben unter der israelischen Besatzung sei so kompliziert, dass oft nur noch absurder Humor helfe. Dass der Konflikt mit Israel dem palästinensischen Film seine Prägung gibt, sieht auch die in Berlin lebende palästinensische Regisseurin Dima Hamdan so.
Nobody can make a Palestinian film that is not about the occupation. I tried.
Man kann keinen palästinensischen Film machen, ohne die Besatzung zu thematisieren, meint Hamdan. Denn dafür ist sie viel zu präsent. Das alltägliche Warten an den Checkpoints und die israelischen Soldaten gehören so zum Alltag, dass sie zwangsläufig im Film sichtbar sind. Wie viele palästinensische Filmschaffende in der Diaspora erzählt auch Hamdan in ihren Filmen von der palästinensischen Heimat.
I hope that, you know, my work can contribute to something about the discussion about the Palestinian identity.
Hamdan möchte mit ihren Filmen etwas zur Debatte über palästinensische Identität beitragen. Das heißt aber auch, dass sich palästinensische Filme durchaus kritisch mit der eigenen Gesellschaft auseinandersetzen, so Hamdan. Ihr letzter Film Blood Like Water zum Beispiel hinterfragt traditionelle Wertvorstellungen der palästinensischen Gesellschaft. Der Film erzählt von einem schwulen jungen Palästinenser, der vom israelischen Geheimdienst erpresst wird. Wenn er sich nicht als Spitzel zur Verfügung stellt, wird man ihn öffentlich outen. In der palästinensischen Gesellschaft bedeutet das den sozialen Tod. Für Hamdan geht es nicht darum, die Regenbogenflagge zu hissen, sondern Wertvorstellungen zu hinterfragen, sagt sie. Kritik an der Gesellschaft hat im palästinensischen Film allerdings Grenzen, zum Beispiel beim Thema Hamas, so der Filmdozent an der Dar al-Kalimah-Universität Bethlehem, Maji El-Omari.
To be critical about your own society, you need to have the freedom to talk about it, you know.
Um eine Gesellschaft kritisch zu betrachten, braucht man die Freiheit dazu, so El-Omari. Die Probleme unter der israelischen Besatzung seien so massiv, dass eine tiefere kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Gesellschaft kaum möglich ist. Deshalb würden sich auch seine Filmstudenten in ihrer filmischen Arbeit kaum mit dem Gaza-Krieg beschäftigen, sondern mit ihren vielen eigenen Problemen im Westjordanland. Inhaltlich sei ein palästinensischer Film immer erkennbar. Aber zugleich ist das palästinensische Kino kosmopolitisch wie wohl kaum eine andere Filmkultur.
Christian Berndt war das über die Rolle des Kinos für die palästinensische Identität. Der Name Michalina Vautier kam lange nicht vor. Man kann Kunstgeschichte studiert haben und viele Ausstellungen zur Kunst des Barock gesehen haben, ohne dieser Malerin jemals begegnet zu sein. Und das, obwohl sie ein wirklich beeindruckendes Werk geschaffen hat. Michalina Vautier hat nicht nur Porträts und Stillleben gemalt, sondern auch riesige Historiengemälde, eine Disziplin, die im 17. Jahrhundert eigentlich Männern vorbehalten war. Trotzdem wurde die flämische Malerin von der Kunstgeschichte jahrhundertelang übersehen und geriet in Vergessenheit. Jetzt aber wird Michalina Vautier gefeiert mit einer großen Ausstellung im Kunsthistorischen Museum in Wien. Das Museum spricht von einer der bedeutendsten Wiederentdeckungen der Kunstgeschichte. Hören wir mal, ob unser Kollege Günther Keindelsdorfer das auch so sieht.
Ihre Bilder haben Intensität und einen eigenartigen Schmelz, bei allem Realismus oft auch einen Hauch von Poesie und sinnlichem Zauber. Michalina Vautiers Selbstporträt aus dem Jahr 1650 etwa zeigt eine selbstbewusste Frau mit Farbpalette und Pinsel im Dreiviertelprofil vor einer Staffelei mit Leinwand thronend. Das Selbstporträt einer frühbarocken Femme Emancipée, einer Frau, die sich ihres Könnens und ihres Status sicher ist. Jonathan Fein, Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums Wien, ist sichtlich stolz, die erste große Vautier-Retrospektive in einem Haus von internationalem Rang präsentieren zu dürfen.
Die ist nicht nur gut, die ist herausragend. Ihre Fähigkeit, die Psychologie von den Menschen zu malen, ist unglaublich toll. Also es ist kein einziges Gesicht, wo man nicht sagt, diese Person hat eine Psychologie, hat Emotionen, hat Gefühle. Aber darüber hinaus ist sie großartig in der Malerei, also von Stoffen und von Haar und von Fleisch. Also das ist einfach jemand, die so viele Techniken beherrscht hat und das in so vielen Genren gezeigt hat, dass es wirklich ein Wunder ist.
Über die Biografie Michalina Vautiers ist wenig bekannt. Charlotte Rosen, Mitglied des Wiener Kuratorinnenteams.
Wir wissen, dass sie in Mons im heutigen Belgien geboren ist um 1614 und dass sie sich bewegt hat in humanistischen, intellektuellen, religiösen, kulturellen Kreisen und dass sie in Brüssel mit ihrem Bruder Charles Vautier zusammen gewohnt hat und auch wahrscheinlich sich das Atelier geteilt haben und sie hat wichtige Auftraggeber sowie der Erzherzog Leopold Wilhelm, aber auch internationaler Adel, also der Bruder hatte viele Kontakte.
Es gibt kaum ein Genre, in dem Michalina Vautier, 1689 verstorben, nicht Bedeutendes geleistet hätte. Als Historienmalerin vermochte die Flämin ebenso zu glänzen wie in der Produktion von Stillleben, Porträts und zeittypischen Genreszenen. 29 Wautier-Gemälde sind in Wien zu sehen, darunter so gut wie alle Hauptwerke, aber auch ein zauberhafter Zyklus zu den Fünf Sinnen, eine Leihgabe aus Boston. Ein Knabe hält da eine runde Metallbrille vor die Augen, um einen Gegenstand in seiner Hand zu betrachten. Ein anderer Knabe spielt Flöte und wieder ein anderer hält sich die Nase zu, um den Gestank eines verdorbenen Eis in seiner Linken nicht inhalieren zu müssen.
Ihre Ikonografie ist sehr humorvoll und originell. Sie malt wirklich Sachen, die noch niemals durch andere Künstler gemalt sind.
Eines der Hauptwerke Michalina Wautiers stammt aus den Beständen des Kunsthistorischen Museums selbst, der Triumph des Bacchus, ein opulentes, 4 Meter breites Historienbild. Es zeigt den Gott des Weines als schwammigen Dickwanst, von Faunen umringt, der sich bereits deutlich erschlafft von einem Satyr mit Traubensaft messen lässt. Michalina Wautier, das belegt dieses Monumentalgemälde, verfügte auch über einen feinen, göttliche wie menschliche Schwächen entlarvenden Humor. Die Ausstellung im Kunsthistorischen Museum stellt Michalinas Arbeiten zeitgenössischen Gemälden von Rubens und Antonis van Dyck, aber auch Bildern ihres Bruders Charles Wautier gegenüber. Dabei wird deutlich, die stilsichere und handwerklich gewandte Künstlerin braucht den Vergleich mit den Großen der Barockmalerei nicht zu scheuen. 350 Jahre nach dem Tod Michalina Wautiers wird man sagen dürfen, a star is born.
Späte Ehre für Michalina Wautier. Das Kunsthistorische Museum in Wien widmet der lange vergessenen Barockmalerin eine große Ausstellung. Und Günther Keindelsdorfer war begeistert. Den Theaterpreis der Faust haben wir hier in der Sendung vorhin schon mal kurz erwähnt. Und um diesen Preis geht es jetzt auch noch mal in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer.
Die Regisseurin und Theaterleiterin Brigitte Detier erhält den diesjährigen Theaterpreis der Faust für ihr Lebenswerk. Und das besteht im Aufbau von professionellem Kinder- und Jugendtheatersparten an mehreren deutschen Bühnen. Brigitte Detier übernahm schon 1989 die Leitung des Kinder- und Jugendtheaters an der Landesbühne in Esslingen. Sie wurde nach Stationen in Tübingen und am Nationaltheater Mannheim 2002 Gründungsintendantin und Regisseurin des Jungen Ensemble Stuttgart. Mit dem Faustpreis wird auch ihre Arbeit als Netzwerkerin gewürdigt. Sie macht sich in internationalen Verbänden und Organisationen fürs Kinder- und Jugendtheater stark. Die Faustpreisverleihung ist Mitte November im Theaterhaus in Stuttgart. Morgen beginnt das Goldstücke-Festival in Gelsenkirchen. Es zeigt mehrere Tage lang Lichtkunst an öffentlichen Plätzen. Zuletzt hatte es Schlagzeilen gemacht wegen der Ausladung der Künstlerin Melissa Kujewitsch und deren Lichtinstallation Hallender Hass, einem AfD-kritischen Kunstwerk. Ein neuer Fall von Zensur und Eingriff in die Kunstfreiheit? In offiziellen Stellungnahmen verwies die Stadt Gelsenkirchen auf das Neutralitätsgebot. Parteipolitisch zentrierte Arbeiten seien für das Festival ungeeignet. Melissa Kujewitsch dazu im Deutschlandfunk Kultur.
Mir macht das Angst, wenn ich ehrlich bin, weil es muss möglich sein, dass sich demokratische Parteien gegen den Rechtsdruck wehren. Und so wie sich das für mich liest, ist die Stadt Gelsenkirchen vor dem Rechtsdruck eingeknickt. So zu argumentieren, zeigt mir persönlich jetzt, dass man eben Angst hat, sich mit der AfD weiter auseinanderzusetzen. Und ich erwarte natürlich von einem Kulturamt und von den dort regierenden demokratischen Parteien, dass sie da aufstehen und sagen, nein, wir zeigen Kunst, wir stehen hinter der Kunstfreiheit und wir verteidigen Kunst.
Aus Protest gegen die Stadt hat jetzt die Projektgruppe der Hochschule der Bildenden Künste Saar die Teilnahme am Lichtkunstfestival ganz abgesagt. Die Künstlerin will rechtliche Schritte einleiten. Protest gibt es in Venedig gegen die überraschende Entscheidung für Beatrice Venezzi. Die 35-jährige Dirigentin und Komponistin soll ab 2026 musikalische Leiterin des weltberühmten Theaters La Fenice werden. Venedig sei nicht aufgrund ihrer künstlerischen Qualifikation, sondern aus politischen Motiven berufen worden, lautet die Kritik. Orchestermusiker, Kulturschaffende und Theatermitarbeiter protestieren gegen die Ernennung und drohen mit Streik. Tatsächlich ist Beatrice Venedig eine Freundin von Regierungschefin Giorgia Meloni.
Die Kulturmeldung mit Karin Fischer. Vielen Dank. Und das war Kultur heute. Hier geht's gleich weiter mit den Informationen am Abend und Berichten unter anderem über die Folgen des Shutdowns in den USA und über die Preisträger des Alternativen Nobelpreises. Ich bin Anne Seidel. Schönen Abend.